Ich bete zu Beginn. Herr Jesus, hab Dank, dass du hier bist mitten unter uns und du weißt, was jeder von uns braucht. Wir bitten dich, dass du uns ansprichst und dass du uns ins Herz sprichst und uns das deutlich machst, was bei uns dran ist, bei jedem von uns. Hab Dank. Amen. Wir sind wieder einmal an der Stelle des Kirchenjahres, wo wir beobachten, wie aus dem Baby Jesus, aus dem Baby Jesus in der Krippe, der große Jesus wird. Und wir gucken uns das genau an, wie Jesus groß wird oder wie er sich darstellt als der erwachsene Jesus und wie er wirkt. Denn so wie Jesus erscheint und so wie Jesus wirkt, sagt das etwas darüber aus, wie Gott ist. Sagt das etwas darüber aus, was Gott eigentlich will, was ihm wichtig ist und so weiter. So wie Menschen durch ihre Kleidung oder durch ihr Auftreten, durch ihr das Auto, was sie fahren, mit was sie sich umgeben, damit machen Menschen auch deutlich, wer sie sind, was sie gerne wären manchmal, aber auch was sie sind und was ihnen wichtig ist. Und genauso ist es auch bei Jesus, so ist es auch bei Gott. Und wenn wir uns den heutigen Predigttext ansehen, dann muss uns klar sein, machen wir uns immer wieder klar, wenn wir einen Text aus der Bibel lesen, der wurde nicht in unsere Zeit gesprochen. Der wurde nicht für Spremberg 2020 gesagt. Der wurde in einer ganz anderen Zeit gesagt. Und bei unserem Text heute ist es noch etwas spezieller. Der wurde nämlich zweimal gesagt. Zu zwei unterschiedlichen Zeiten. Die haben trotzdem beide nichts mit unserer Zeit zu tun. Da müssen wir genau hingucken, was bedeutet das eigentlich. Und wir versuchen zu überlegen, was sagt der Text im Alten Testament? Was sagt der Text im Neuen Testament und was sagt er uns heute? Die Situation, als er das erste Mal gesagt wurde, da kamen die Israeliten gerade aus Babylon und kommen gerade wieder nach Jerusalem und sehen Jerusalem vor sich in Trümmern liegen. Das ist nicht Jerusalem in Trümmern, das ist euch, glaube ich, auch klar. Sieht ein bisschen mager aus. Aber das ist ein Symbolbild für Trümmer. Die kommen und es ist nicht viel passiert. Da wohnen schon noch Menschen und die haben auch dafür gesorgt, dass sie in Häusern leben können und dass es ihnen gut geht. Aber der Tempel liegt in Trümmern. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt in Trümmern. Das sieht nicht gut aus. Die Menschen scheinen irgendwie nicht auf keinen grünen Zweig gekommen zu sein. Auch deswegen, weil die Nachbarn der Israeliten dafür gesorgt haben, dass sie schön schwach bleiben. Wir wollen ja nicht, dass die auf dumme Ideen kommen und am Ende noch einen Krieg anzetteln. Die Zerstörung von vor 70 Jahren ist immer noch zu erkennen, immer noch zu sehen. Und dann spricht der Prophet Jesaja im Namen Gottes folgenden Text. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Zions. Sie streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid. Wer sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen, die Gott selbst gepflanzt hat. Man wird sie Garten des Herrn nennen, an dem er seine Größe und Macht zeigt. Ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott, denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich mit Gerechtigkeit bekleidet, wie mit einem schützenden Mantel. Nun stehe ich da wie ein Bräutigam mit festlichem Turban, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Gott, der Herr, wird uns retten und das Gute bei uns wachsen lassen. So wie auf dem Feld und im Garten die Aussaat sprießt und wächst. Alle Völker werden es sehen und uns glücklich preisen. Ein Text, der ohne Zweifel die Israeliten ermutigen soll. Die sollen wissen, es gibt einen Neuanfang mit Gott. Wenn noch irgendeiner Zweifel daran hatte, dass Gott zu seinem Volk steht. Und man muss mal ganz ehrlich sein, so eine vernichtende Niederlage, auch wenn es die Eltern erlebt haben, die tut schon weh. Da fragt man sich schon, ist noch alles in Ordnung mit Gott, wenn man 70 Jahre in der Fremde leben muss. Aber spätestens jetzt kann man verstehen, sollen die Israeliten verstehen, Gott will einen Neuanfang. Er will mit dir, mit euch neu anfangen. Babylon liegt hinter euch, vor euch liegt Israel und Jerusalem. Und die Israeliten sollen wissen, dass Gott seinen Plan mit ihnen umsetzt. Der ist noch nicht abgeschlossen. Da steht nicht, ihr seid getröstet, ihr seid heil und so weiter. Die Fesseln sind gelöst, steht da nicht. Sondern da steht, ihr werdet getröstet, die Fesseln werden gelöst. Es ist noch nicht abgeschlossen. Aber Gott kündigt schon mal an, Leute, da kommt noch was. Da wird was Großes passieren. Und die Israeliten, die sollen sich schon mal darauf einstellen, die sollen zum Wiederaufbau gehen, die sollen die Trümmer neu aufbauen, also die Trümmer beseitigen und neu aufbauen, den Tempel neu aufbauen. So wie wir es am Ende gehört haben, Mutlosigkeit wird in Jubel verwandelt. Sie sollen geschmückt werden wie mit einem Festkleid. Man wird sie Garten des Herrn nennen. Das sind doch gute Aussichten. Es ist doch gut, das zu hören, wenn man gerade vor den Trümmern steht. Da hat man wahrscheinlich keine Lust. Und da denkt man sich wahrscheinlich, was soll das hier eigentlich? Lohnt sich das überhaupt, den Tempel aufzubauen? Wer weiß, ob vielleicht demnächst irgendein neuer Herrscher kommt oder der Alte, der in Babylon sitzt, der hat sich vielleicht anders überlegt und reibt hier wieder die ganze Stadt auf. Dann macht es ja überhaupt keinen Sinn. Aber nein, sie kriegen einen Verheißungstext. Es wird gut werden. Gott hat was mit euch vor. Und das ist was Schönes. Da dürft ihr euch drauf freuen. Und alle anderen, die werden euch sehen und die werden staunen und die werden sich mit euch freuen und über euch freuen. Wir gehen ein paar Jahrhunderte weiter. Jesus sitzt in einer Synagoge. Manchmal stellen wir uns Jesus ja so ein bisschen als Freischärler vor, der irgendwie durchs Land gezogen ist und alle waren irgendwie sauer auf ihn, weil das, was er gesagt hat, das hat ihnen nicht in das religiöse System gepasst. Aber Jesus war als Rabbi schon auch angesehen und er hat in Synagogen gepredigt, verkündigt, seinen Dienst getan. Und so passiert es, dass er in der Synagoge ist und er geht nach vorn, so wie Petra nach vorn gegangen ist oder wie ich jetzt hier vorn stehe. Und man reicht ihm eine Schriftrolle, die Schriftrolle des Jesaja. Und er liest den Predigttext vor, den ich euch gerade vorgelesen habe. Ein bisschen kürzer, können wir bei Lukas nachlesen. Da liest Jesus vor, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündige ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Das liest er vor und setzt sich hin. Und alle gucken und alle warten, dass er das jetzt auslegt, dass er irgendwas dazu sagt. Und er sagt, Leute, das, was ihr gerade gehört habt, das ist heute passiert. Das passiert heute. Und alle sind einverstanden. Alle finden es gut. Sind ja alles Israeliten, ja, alles Juden. Die sind quasi qua Geburt, gehören sie dazu. Ja, diese Prophetie, die damals schon ausgesprochen wurde, das sind alles ihre Väter, das sind ihre Vorfahren. Und wenn sie da jetzt so sitzen und Jesus sagt, das ist heute in Erfüllung gekommen, dann fühlen sie sich geehrt und sagen, ja, super, das ist unserem Volk verheißen, jetzt ist es soweit. Aber dann sagt Jesus etwas, ob er das hätte sagen müssen, weiß ich nicht. Er kommt nämlich auf zwei Propheten zu sprechen. Zwei Propheten, die sehr viel bedeuten. Elia und Elisa. Die erkläre ich jetzt nicht näher. Für die, die es nicht wissen, es sind zwei bedeutende Propheten Israels. Und er sagt, also der Elia, oder beziehungsweise man muss noch vorher sagen, noch davor schieben. Er sagt zu den Leuten, die dort sitzen und zuhören, vielleicht ist der Text gar nicht für euch. Also ihr fühlt euch zwar alle auserwählt, aber vielleicht ist der Text gar nicht für dich. Moment. Und dann sagt er die zwei Beispiele. Er sagt, Elia, der große Prophet Elia, der hat einer Witwe geholfen, die in Not war. Aber der Clou war, das war gar keine Israelitin, der er da geholfen hat. Und Jesus sagt, es gibt viele, ich erzähle das so nachher, ja, damit es nicht, genau. Er sagt, es gab viele Witwen zu der Zeit, die in Not waren. Aber Elia hat einer Frau geholfen, die gar nicht zu Israel dazugehört hat. Und der Elisa, der hat einem Mann geholfen, einem Leprakranken, dass der wieder gesund wird. Aber passt auf, der war Syrer. Der war gar kein Israelit. Also vielleicht ist der Text gar nicht an euch gerichtet. Vielleicht gehörst du gar nicht dazu. Und da rasten sie aus und wollen ihn töten. Sie bringen Jesus nach draußen. Und ich mache es kurz, es hat nicht funktioniert. Wir wissen, die Geschichte geht anders aus. Aber das ist, was er ihnen zumutet. Was er der Menge zumutet. Jesus sieht wie in dieser ersten Prophetie, er sieht auch Trümmer. Aber er sieht die Trümmer nicht vor Augen. Also er sieht die Trümmer nicht in den Gebäuden. Der Tempel ist wieder aufgebaut. Er ist noch größer als der erste Tempel. Aber er sieht die Trümmer in den Herzen der Menschen. Er sieht, die Menschen erwarten überhaupt nichts mehr von Gott. Da ist überhaupt keine Erwartung mehr, dass Gott irgendetwas in ihrem Leben tut. Sie geben sich mit den Gesetzen zufrieden. Sie geben sich mit den toten Buchstaben zufrieden. Und das reicht ihnen vollkommen aus. Oh, passt schon, ne? Er sieht Trümmer. Aber er sagt auch, der Plan Gottes ist nach wie vor, Menschen zu retten, Gefangene frei zu machen und Trauernde zu trösten. Das passiert jetzt. Und wer sich mit Gott ans Werk macht, wer sich rufen lässt, wer die Verbindung zu Gott sucht, wer an seinen eigenen Trümmern arbeiten lässt, von Gott, der kann diese Verheißung trotzdem noch erleben. Der kann zum Garten Gottes werden, geschmückt wie eine Braut. Und der kann diesen Jubel erleben, trotz seiner Mutlosigkeit. Und jetzt kommen wir endlich zu uns und zu der Frage, was will Gott uns sagen? Spremberg 2020. Was ist unser Thema? Und ich lese euch den Text jetzt nicht nochmal vor. Ihr habt den Text gehört und habt ihn ungefähr im Kopf. Es ist auch ein sehr bekannter Text. Aber ich habe drei Dinge, die ich in diesem Text gefunden habe, die ich gedacht habe, die passen sehr gut auf uns, beziehungsweise die sind am wichtigsten, am prägnantesten. Der erste, der Geist des Herrn ist auf mir. Also wenn der Prophet das im Alten Testament sagt, dann will er damit sagen, Leute, das war nicht meine Idee, das habe ich mir nicht ausgedacht im stillen Kämmerlein, das kommt von Gott, das hat Autorität. Hört jetzt bitte genau hin. Wenn ich jetzt rede, dann ist das für euch und nicht von mir. Wenn Jesus das sagt, dann bekommt das eine etwas andere Betonung, weil man irgendwie sich die Frage stellt, ja Moment, Jesus ist doch Gottes Sohn. Braucht Gottes Sohn, also muss Gottes Sohn das sagen, der Geist des Herrn ist auf mir? Er gehört doch zur Dreieinigkeit dazu. Muss er doch nicht nochmal, also ist doch klar, dass er zu Gott gehört, oder nicht? Braucht er den Heiligen Geist? Scheinbar schon. Scheinbar schon, denn er lässt sich taufen. Und als Zeichen, als er sich taufen lässt, kommt der Heilige Geist, so steht es in der Bibel, kommt der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn. Jesus lässt sich vom Heiligen Geist in die Wüste führen, zu einer Fastenzeit, wo er sich vorbereitet auf seinen Dienst. Und er lässt sich vom Heiligen Geist auch stärken am Ende dieser Fastenzeit. Jesus sucht, obwohl er der Sohn Gottes ist, immer wieder die Verbindung zu Gott. Er sucht in der Stille, in Auszeiten, würde man das heute nennen, zieht er sich zurück auf Berge oder an stille Orte und betet. Er hat Zeit mit seinem Vater. Er lässt sich neu auftanken. Und er sagt, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Jesus lebt in absoluter Abhängigkeit von seinem Vater und die Verbindung zum Vater ist der Heilige Geist. Jesus ist abhängig vom Heiligen Geist. Und das ist nicht umsonst. Gott lässt sich auf diese Welt ein. Und in dieser Welt gibt es viele Dinge, die uns beeinflussen, die einen beeinflussen wollen, kann man schon so sagen. Und es ist gut, wenn man sich vom Heiligen Geist beeinflussen lässt. Es gibt viele Geister, die man im Kopf haben kann, viele Stimmungen, die man im Kopf haben kann. Und die Frage ist, welcher Geist ist denn auf uns? Was würdest du denn sagen? Welcher Geist ist auf dir? Und das ist keine banale Frage. Und es reicht auch nicht zu sagen, ich bin doch getauft. Es reicht auch nicht zu sagen, ich gehe doch jeden Sonntag in die Kirche. Das ist eine Entscheidung, die oft, liegen da Minuten nur dazwischen. Zwischen der Frage, wes Geisteskind bist du? Ich kann gerade noch im Gottesdienst sitzen und im nächsten Moment widert mich mein Nächster an, weil ich ihn nicht aushalte. Mir ist das jetzt vor kurzem, derjenige hat mich nicht angewidert, keine Angst, aber ich hatte das jetzt vor ein paar Tagen. Ich war einfach fertig. Ich wollte nichts mehr hören. Von niemandem. Und dann bin ich einer Situation aus dem Weg gegangen, also jemandem aus dem Weg gegangen. Ich hatte nicht die Barmherzigkeit, der Person in Freude zu begegnen und sagen, hey, und so, sondern ich habe gedacht, ich will jetzt niemanden sehen. Auch diese Person nicht. Gott sei Dank gab es jemanden, der barmherzig war, an meiner Stelle barmherzig war und das geklärt und sich um denjenigen gekümmert hat. Aber ich hatte in dem Moment nicht die Barmherzigkeit. Und so geht es uns allen sicherlich. Da kann sich keiner von uns frei machen. Wenn wir unterwegs sind, sagen wir, ja klar, ich habe doch den Heiligen Geist, ich bin doch Christ. Aber von wem lässt du dich führen und leiten? Von deinen Emotionen, von deinen Verletzungen oder von dem Heiligen Geist? Das Angebot steht, der Heilige Geist ist da, wir dürfen um ihn bitten und wir dürfen in seinen Gottes Namen unterwegs sein. Die zweite Frage, wo sind die Trümmer? Wo sind die Trümmer, von denen die Israeliten da vor sich sehen? Bei uns gibt es auch Trümmer. Und ähnlich wie bei Jesus sind die Trümmer keine äußerlichen Trümmer. Mal abgesehen von den Bauruinen, Altheidemühl oder Ortseingang Döbern, da kann man noch Ruinen sehen, alte Fabrikgebäude, die keiner mehr braucht, die langsam verfallen. Da sehen wir auch äußerliche Ruinen, aber ansonsten geht es uns eigentlich gut. Unsere Spremberger Innenstadt ist wunderschön. Unsere technischen Geräte, die wir haben, sind wunderschön. Alles das, womit wir uns umgeben, ist wunderschön. Dieses Haus ist wunderschön. Die Trümmer sind nicht äußerlich. Die Trümmer sind auch bei uns innerlich. Die Trümmer liegen in der Beziehung zu Gott, die Menschen haben oder nicht haben. Die gar nicht fragen, weil sie so überfüllt sind. Die fragen überhaupt nicht nach Gott. Der Waldemar Butler hat es mal so schön gesagt, sie haben vergessen, nach Gott zu fragen. Nee, er hat es anders gesagt. Sie haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Sie haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Dankeschön. So weit ist es. Und auch bei uns ist es manchmal so, dass wir Trümmer in uns haben. Trümmer in der Beziehung zu Gott, aber auch Trümmer untereinander. Ich rede jetzt gar nicht von uns unbedingt in erster Linie, aber so, wenn ich in unser Land gucke, da erlebe ich oder da sehe ich Trümmer. Der Umgang miteinander. Es geht nicht mehr, dass man miteinander redet und ins Gespräch kommt und sich austauscht und den anderen mal stehen lässt. Das Klima ist mehr und mehr. Entweder bist du für Umweltschutz, und zwar ganz, oder du bist dagegen. Entweder du bist für dies eine, oder du bist dagegen. Du bist mein Gegner. Und dann rede ich auch nicht mehr mit dir. Und dann halte ich es auch nicht aus, wenn du redest. Trümmer sind zwischenmenschlich in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt und auch bei uns. Und genauso wie die Israeliten haben wir den Auftrag, diese Trümmer aufzubauen. Und das ist oft mühsam. Das ist manchmal ziemlich aussichtslos. Und an einigen Stellen brauchen wir Strategen, da brauchen wir Profis, so wie den Nehemia, der die Mauer von Jerusalem wieder aufgebaut hat. Lasst es uns trotzdem angehen. Gott will mit uns diese Trümmer wieder aufbauen. Gott will mit uns daran gehen, an diese zwischenmenschlichen Trümmer. Da, wo nicht mehr geredet wird. Da, wo sich nicht mehr vergeben wird. Da will Gott mit uns ran. Und so wie die Israeliten den Tempel und Jerusalem aufgebaut haben, so sollen wir daran. Wie Jesus die geistlichen Trümmer seiner Zeit aufgebaut hat und den Menschen von Gott erzählt hat und ihnen erklärt hat, wie Gott ist, so sollen wir Trümmer aufbauen. Nicht alles auf einmal, Stein für Stein. Bei mir anfangen, in meiner Familie weitermachen und dann rausgehen mit den anderen. Und das Letzte, die Freude ist im Herrn. Und das steht ganz am Ende von diesem Text, die Freude ist im Herrn. Das ist eine Verheißung und eine Warnung zugleich. Die Freude beim Trümmer aufrichten. Wenn ich mich für andere einsetze, wenn ich mit einem anderen zu tun habe und versuche, Trümmer aufzubauen, Beziehungen zu bauen, zu reparieren. Wenn ich anderen Menschen helfe im Namen Gottes, dann muss das nicht unbedingt Spaß machen. Es muss nicht Spaß machen, dem anderen zu helfen. Manchmal ist anderen helfen eine Last. Barmherzig zu sein ist manchmal eine Last. Und manchmal muss ich den anderen aushalten. Aber ich soll dem anderen auch nicht helfen, damit mein Selbstwertgefühl aufgebessert wird. Damit ich mich gut fühle, darum geht's nicht. In erster Linie. Das passiert manchmal von ganz alleine. Wenn ich dem anderen helfe, dass es mir besser geht. Aber darum darf's nicht gehen. Das darf nicht der Grund werden. Meine Freude muss ich im Herrn suchen. Meine Freude muss ich bei Gott suchen, weil sonst höre ich relativ schnell auf. Ich werde von den Menschen nicht so viel Lohn dafür bekommen. Die werden nicht so dankbar sein, dass ich daraus leben kann. Wie viele enttäuschte Helfer gibt es, die lange geholfen haben und dann irgendwann sagen, weißt du, ich höre auf. Am Ende dankt dir doch sowieso keiner. Ja? Am Ende, da können sie sich noch nicht mal da bedanken dafür. Habe ich mich so eingesetzt für die? Ja, das darf auch nicht der Grund werden. Es darf nicht der Grund, es darf nicht, der Sinn deines Helfens darf nicht sein, dass du am Ende schön dick belohnt wirst von den Menschen. Das wird nicht passieren. Oder nur selten wird es passieren. Die Freude ist beim Herrn. Und es ist auch eine Verheißung. Die Freude wird auch beim Herrn sein, wenn du ihn suchst, wenn du mit ihm Trümmer aufbaust. Die Freude wird von Gott kommen. Wenn ich in seiner Spur laufe, wenn ich seinen Willen umsetze. Jesus hat das mal so gesagt zu seinen Jüngern. Da saß er dort am Brunnen und hat sich mit einer Frau unterhalten. Und die Jünger haben gesagt, Jesus, du musst was essen. Ja? Wie du aussiehst. Nee, haben sie nicht gesagt. Aber du musst was essen. Und Jesus hat gesagt, den Willen Gottes zu tun, das ist wie Nahrung. Das ist wie wenn ich ernährt werde davon, wenn ich Gottes Willen tue. Ich glaube, so ist es für uns auch. Wenn wir in Gottes Spur laufen, wenn wir Gottes Willen tun, dann wird er uns versorgen. Dann wird Gott sich um uns kümmern. Um den Sack zuzubinden, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, es tut mir leid. Ich kann euch gar nicht sagen, wie lang es war. Ich übe noch. Um den Sack zuzubinden, erstens, wir sind Trümmerfrauen und Trümmermänner Gottes, die aufbauen, wo zwischenmenschlich Gebäude eingestürzt sind. Wir sind Friedensstifter und wir sind Versöhner. Im Namen Gottes. Zweitens, es gibt vieles, was uns antreiben will. Es gibt vieles, was uns beeinflussen will. Aber wir tun gut daran, den Geist Gottes auf uns wirken zu lassen. In uns wirken zu lassen. Und das Dritte, der Herr hat Gutes und Großes mit uns vor. Gott sieht nicht die Trümmer, sondern Gott sieht den Tempel. Wir sehen die Trümmer und denken manchmal, oh, das wird doch nie gut. Das wird doch nie klappen. Aber Gott sieht schon, wie es gut wird. Gott sieht schon, was dahinter steht. Gott sieht schon, wie das aussieht, wenn diese Beziehung richtig funktioniert. Wer sich auf ihn verlässt, der wird seine Freude in ihm finden. Amen. Ich möchte gern beten mit euch zusammen. Und wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du gekommen bist, diese Verbindung wiederherzustellen. Dass wir nicht alleingelassen sind hier in, ja, in dieser Welt und mit dem, was uns so umtreibt. Hab Dank, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast und dass wir darauf bauen dürfen. Wir wollen es auch bekennen, dass wir ganz oft eigentlich andere Sachen im Kopf haben und uns von anderen Dingen treiben lassen und antreiben lassen. Dass wir nicht den Nächsten im Blick haben, sondern unser eigenes Wohl. Jesus, wir bitten dich darum. Wir bitten dich, dass du diese Verbindung neu herstellst. Dass wir neu unterwegs sind und sagen können, der Geist Gottes ist auch auf mir. Bitte hilf uns, dass wir ganz neu zu Trümmerfrauen und Trümmermännern werden, die Trümmer aufbauen, die es gibt, die Trümmer zwischenmenschlich, die Trümmer in unserer Stadt, Herr. Lass uns von dir reden, lass uns mit dir leben, sodass die anderen es sehen und dass die anderen sich darüber daran freuen, Herr. Dass die anderen anfangen, nach dir zu suchen. Wir bitten dich um deine Kraft. Wir bitten dich um deine Liebe dafür. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns Beine machst. Wir bitten dich, dass du uns zeigst, wo jeder von uns seinen Dienst tun kann und tun soll. Wen wir besuchen, wen wir trösten sollen. Herr, wir bitten dich, schenk uns immer wieder die Nähe zu dir. In dem, was uns begegnet. In den ganzen Enttäuschungen, die wir erleben. Schenk uns die Nähe zu dir. Jesus, und ganz besonders wollen wir dir die anbefehlen, die heute gar nicht da sind, die krank sind oder die zu Hause sind, weil sie trauern oder weil sie irgendwelche anderen Schwierigkeiten haben. Aber auch für die, die jetzt irgendwelche anderen schönen Dinge erleben. Wir bitten dich, dass du sie segnest. Wir bitten dich, dass du jedem Einzelnen von ihnen begegnest. Und da, wo es nötig ist, bitten wir dich um deinen Trost und um deine Hilfe. Jesus, wir bitten dich, dass du mit uns in diese nächste Woche gehst und dass du uns segnest, dass wir dich hören und als deine Boten unterwegs sind. Und alles, was wir jetzt nicht gesagt haben, laut oder auch im Herzen, das legen wir in das Gebet, was du gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich bitte euch zum Segen, gleich stehen zu bleiben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.